Und ich habe dann tatsächlich eigentlich die Reißleine gezogen und war eigentlich kurz davor, hier einfach die ganze Sache zu beenden und dieses Musikthema an den Nagel zu hängen. Ganz konkret, du spielst irgendwie in München deine größte Show vor irgendwie 1200 Leuten bei einem Festival im Backstage in München, sehr bekannter Club, ja, und du kannst es nicht genießen. Es ist für dich nur, es ist weg. Das Feeling ist weg. Und das war für mich ein Moment, der sich am Ende auf fast 4 Monate gezogen hat. Mein Eindruck ist, dass es viel weiter verbreitet ist, als auf den ersten Blick ersichtlich. Und dass es viel mehr Künstler gibt in Bands, Solokünstler, auch Leute außerhalb der Musik, die mit ihrem kreativen Schaffen was erreichen wollen oder gehört, gesehen werden wollen. Da gibt es unglaublich viele, die abends zu Hause sitzen und sich denken, was zur Hölle mache ich denn jetzt falsch und die anderen richtig.
Und damit wieder ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Uncle M Kaffeekränzchens. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich wie immer, dass ich bei diesem Podcast meistens telefonisch mit meinen Gästen verbunden bin und deswegen auch in Zeiten der Corona-Krise relativ ungefährlich mit den Menschen sprechen kann. Heute ist das der Nick von Cadet Carter. Hi Nick, schön, dass du da bist.
Hallo Jakob, grüß dich.
Ja, geht's dir gut in diesen unsteten Zeiten, möchte man sagen.
Ja, und mir und uns in der Band geht's gut oder noch gut oder wieder gut. Also bis jetzt sind wir von den ganzen Sachen noch verschont. Mal schauen, wie lange noch.
Ja, es ist gerade eine strange Zeit auf jeden Fall, die uns aber nicht daran hindern soll, über eine andere strange Zeit zu sprechen. Darum soll es heute eigentlich gehen. Wir möchten ja quasi eine Phase deines Lebens besprechen, die ja so ein bisschen zwischen euren beiden ersten Alben eigentlich gestanden ist, kann man so sagen. Du hast mir erzählt, dass es eine Phase in deinem Leben gab, wo du dich total überfordert gefühlt hast und irgendwie quasi die Musik fast schon sein lassen wolltest, weil dir alles ein bisschen zu viel wurde und du dir irgendwie falsche Ambitionen gesetzt hast. Und das werden wir gerne mal ein bisschen aufrollen. Vielleicht mal ganz am Anfang, also Cadet Carter gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Ihr habt euch erst 2017 gegründet, wenn ich richtig liege, ne? Wie würdest du sagen, hat das denn damals angefangen, so für dich? Wie hast du diese Band so am Anfang gesehen? Was du so, also wie waren so deine Ziele? Wie wolltest du da rangehen? Was war das? Wie hast du das so wahrgenommen? War das eher so ein Hobbyprojekt für dich oder schon was, womit du so richtig professionell durchstarten wolltest?
Zunächst mal war es einfach, nachdem wir waren früher alle in anderen Bands und so hat sich das einfach ergeben, dass Cadet Carter erstmal so ein Outlet war, wo du Songs, die du geschrieben hast, einfach zusammen mit neu gewonnenen Freunden spielen konntest und weiterentwickeln konntest. Und daraus ist aber doch relativ schnell was Ambitionierteres geworden. Also wir waren dann sehr schnell im Studio und haben unser Debütalbum aufgenommen. Wir hatten eigentlich die Aufnahmen zum Debütalbum weitestgehend fertig, bevor wir eigentlich den ersten Gig gespielt haben.
Ah,
Also
krass,
wir haben da das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt und hatten und haben das große Glück, dass unser Drummer ein Tonstudio betreibt und die 8-Ohm-Studios hier in der Nähe von München und da haben wir natürlich andere Voraussetzungen gehabt und so fing es eigentlich im Studio so ein bisschen an, dass wir dort die Songs für ein Debütalbum hatten und dann erst auf die Bühnen gegangen sind. Und genau, dann ging es tatsächlich Schlag auf Schlag mit dem Kontakt zu Uncle M damals und dem Release unseres Debütalbums und seitdem war dann einfach immer viel Touren und viel Spielen. So ging es eigentlich los.
Glaubst du, dass ihr das so gemacht habt, ne, mit dem, also erst Album aufnehmen, dann spielen? Das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, heutzutage eher so der ungewöhnliche Weg. Lag das vor allem so an den Umständen, die ihr hattet, also dass ihr halt quasi ein Studio parat hattet? Oder ist das so, also bist du auch so ein Mensch, der sich, also der dem Alben so super wichtig sind, der sich gerne mit sowas verwirklicht?
Oh, ich bin da total vom alten Schlag vielleicht. Also Alben sind für mich eine Kunstform an sich und ich finde es unglaublich spannend, im Studio an Songs zu feilen und zu sehen, wie sich da was entwickelt, wie was entsteht und wie am Ende ganz oft was ganz anderes rauskommt als das, was du dir am Anfang erhofft hattest oder geplant hattest. Und ich weiß nicht, also es ist ja normal für Alternative Rock oder Punk Rock Bands schon eher der Weg, zuerst auf die Bühne und dann da seinen Sound irgendwie zu entwickeln und zu finden. Und wir haben den halt im Studio sehr schnell gefunden. Ja, das ist vielleicht der Unterschied.
Und wie ging es dann weiter? Dann habt ihr wahrscheinlich ganz, ganz viel live gespielt mit diesem Album. Wie hat sich diese Zeit so für dich angefühlt, so die ersten Shows zu zocken?
Am Anfang war es eigentlich ein Traum. Also wir waren wirklich viel unterwegs. Wir sind von Bands eingeladen worden, die wir verehren, für die als Support mit auf Tour zu gehen, ob das The Dangerous Summer sind oder Touché Amore und Basement oder The Fame und Rome, Stand Atlantic, eher so die pop-punkigeren Sachen. Und haben relativ schnell für so eine kleine Band, die es noch nicht so lange gibt, auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erhalten, was uns unglaublich stolz und demütig gemacht hat. Also am Anfang war es super. Und dann kam im Sommer 2018 kam für mich so ein Break. Also da waren wir dann irgendwie, hat sich's angefühlt, wie wenn in einem Auto der Sprit ausgeht. Würde ich sagen. Also ich habe gemerkt, wie es immer anstrengender wird, diese Pace weiterzugehen und diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und auch diesen Druck auf dem Kessel zu halten, dass du immer weiter und immer mehr und was geht jetzt und wieso haben wir seit 2 Wochen keinen Gig gespielt und was machen wir als nächstes, was passiert mit der zweiten Platte, warum sind wir noch nicht im Studio, was dann dazu geführt hat, dass wir 2 Wochen auf Tour waren, 1 Woche im Studio alles aufgebaut hatten, gerade so in den Flow der Recording-Sessions kamen und dann wieder auf Tour mussten. Und dann bist du bei keinem der beiden Sachen mehr so richtig hundertprozentig dabei. Also du bist halt nie so richtig im Flow. Und da wurde es sehr, sehr anstrengend für mich ganz persönlich. Ich glaube, die anderen 3 Jungs haben das ähnlich gesehen, aber bei denen war es nicht so schlimm wie bei mir oder es war nicht so schlimm für sie. Und ich habe dann tatsächlich eigentlich die Reißleine gezogen und war eigentlich kurz davor, hier einfach die ganze Sache zu beenden und dieses Musikthema an den Nagel zu hängen.
Ja, aber ganz kurz, wie hast du eigentlich die Zeit dafür? Also hast du quasi dann auch damit das Risiko eingegangen, dass du dich da auch beruflich voll reinhängst oder konntest du nebenbei noch irgendwie arbeiten, so rein aus finanzieller Perspektive
Ich bin ausgebildeter Journalist eigentlich und war zu dem Zeitpunkt witzigerweise im Musikbusiness beschäftigt. Also ich war bei einer Musikagentur hier in München und habe da Pressearbeit gemacht für Sachen, die eher soundtechnisch weg sind von dem, was ich privat höre. Das ist mehr die Pop-Schiene und die auch Mundart-Pop-Geschichten, die in Österreich gut laufen und hier in Süddeutschland. Und für die habe ich viel Presse gemacht und so ging dann auch die Arbeit für die Band und die Arbeit, die ich im Hauptberuf gemacht habe, sehr gut Hand in Hand. Was es eigentlich noch gefährlicher gemacht hat, weil du gar nicht mehr wusstest, wann Schluss ist. Ja.
Ja, verstehe. Aber dann, also hast du da schon so, ich meine, wenn du so Erfahrungen in dem Bereich hast, hast du schon geahnt, was das eigentlich bedeutet, so eine Band so vorantreiben zu wollen, dass halt wirklich was geht, weil das ist ja, also wie du es beschreibst, ist ja genau das, was man halt machen muss, ne? Immer dieses Pacing vorantreiben, das ist ja echt schon ein ganz schöner Akt. So, konntest du das einschätzen vorher oder war das für dich eher unerwartet, ja?
Ich fand's toll. Also ich fand es so, ich habe das genossen, diesen Druck aufrechtzuerhalten und wirklich immer Holz nachzuwerfen in das Feuer, damit es nicht ausgeht und dir immer was zu überlegen. Und dann ist es von einem Moment auf den anderen kriegst du den Rappel und sagst, was mache ich eigentlich hier? Also was habe ich denn davon? Denn, und das ist sicher nicht das erste Mal Thema hier im Podcast, das Musikbusiness hat auch unglaublich viele Frustrationen und Enttäuschungen für dich bereit. Also von 10 Sachen, die du anpeilst, anleierst, irgendwie versuchst zu erreichen, gehen 9,5 Sachen schief oder funktionieren nicht oder klappen nicht. In unserem Fall, kurz vor meinem hier, ich sag mal, Zusammenbruch, waren wir in Gesprächen mit großen Booking-Agenturen, die uns so ein bisschen bei der Stange gehalten haben und die mal unsere neuen Sachen hören wollten. Und daraufhin haben wir einfach 3 Tage durch im Studio bis in die Nacht gearbeitet, die Songs gefeilt. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, um hier in meinem kleinen Heimstudio die Vocals einzusingen, weil es fertig werden musste, Texte nachts im Bett geschrieben und einfach nur, um hier Deadlines einzuhalten. Und dann verschickst du diese Sachen und dann hörst du 4 Wochen nichts. Also auch nicht, hey, danke, wir haben es erhalten, wir hören es uns an, sondern es ist einfach, plötzlich ist der Kontakt weg. Und dann fragst du dich, lag's jetzt an den Songs? War es nicht gut genug? Oh mein Gott, es war nicht gut genug. Ja? Oder was ist jetzt los? Sind die krank? Kam es nicht an? Keine Ahnung. Und dann zehrt es unglaublich an deinen Kräften. Und das ist, glaube ich, was es nicht nur im Musikbusiness gibt. Das passiert, glaube ich, vielen Leuten. Aber im Musikbusiness fällt es mir krass auf, dass es sehr, sehr oft so ist. Unerfüllte Hoffnungen und Erwartungen. Und irgendwann stellst du fest, eigentlich sind es eher deine eigenen Ambitionen oder deine eigenen Wünsche und Vorstellungen, die dich scheitern lassen. Also dein Gegenüber, mit dem du da vielleicht mal verhandelt hast, ob man vielleicht zusammenarbeiten könnte und diese Band weiter nach vorne zu bringen, der meint es gar nicht böse oder so. Der sieht es gar nicht so, sondern du hast ja jetzt das Gefühl, ich habe doch jetzt abgeliefert, warum ist der Gegenüber jetzt nicht genauso schnell und begeistert? Ja. Witzigerweise kam da am Schluss dann sogar noch eine begeisterte Mail zurück, so hey, lass uns mal weiter reden und so, aber dann war ich halt out of order. Also Timing-Probleme.
Verstehe. War das für dich so, dieser Moment, wo du irgendwann die Reißleine gezogen hast, kam der für dich sehr plötzlich oder hast du schon länger gedacht, so okay, also so lange geht das nicht mehr gut?
Im Nachhinein war es eigentlich ein Prozess. Aber es gab tatsächlich diesen einen Moment, wo ich hier zu Hause auf der Couch liege und einfach plötzlich dieser Gedanke mir in den Kopf schießt, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das nicht, ich bin über 30, ich habe das vorher schon in Bands gemacht, ich kann es nicht mehr machen, es bringt mir nichts. Die Leidenschaft für Musik geht verloren in dem Feuer, das du versuchst, für dieses Projekt zu entfachen. Also Ich habe mir viele Folgen jetzt, die letzten Folgen deines oder eures Podcasts angehört und was der Kollege Mühlbauer das Ding aus dem Sumpf sagt, da hat er natürlich völlig recht. Ja? Also die Leidenschaft für Musik ist das Allerwichtigste. Und wenn du das nicht mehr hast, dann wo ist der Punkt, dann noch mit so viel Feuer dabei zu sein? Ja? Und ich habe gemerkt an diesem Moment, dass es jetzt gerade mir nicht mehr darum geht, einen coolen Song zu schreiben oder ein cooles Recording zu haben, sondern das war alles, ich konnte das nicht mehr genießen, es war alles ein Punkt auf einer Checkliste zu etwas Größerem oder Besserem oder Schönerem oder so. Also ganz konkret, du spielst irgendwie in München deine größte Show vor irgendwie 1200 Leuten bei einem Festival im Backstage in München, sehr bekannter Club, und du kannst es nicht genießen. Es ist für dich nur, es ist weg, das Feeling ist weg. Und das war für mich ein Moment, der sich am Ende auf fast 4 Monate gezogen hat.
Krass. Das ist ja aber auch ein heftiger Spagat, den man da irgendwie hinkriegen muss. Und glaubst du, das geht überhaupt? Also kann man oder wie kriegt man das hin, sozusagen seine Band weiter voranzubringen und gleichzeitig nicht die Leidenschaft an der Sache zu verlieren?
In dem, also das sage ich jetzt ja mit 1,5 Jahren Abstand zu der Sache, ist es, mach dich locker. Also genieße den Weg. Das klingt so Carpe Diem, so Wandkalender, Abreißweisheiten, aber da ist schon was dran. Also ich habe gelernt über viel Hilfe auch meiner Bandkollegen, die mich da ganz sanft wieder reingezogen haben in dieses Ding und versucht haben, die Begeisterung fürs Musikmachen wieder zu entfachen. Da habe ich irgendwann gelernt, dass ich mich freuen kann, wenn ich 2 Wochen eine Support-Tour für Dave House spielen darf und da jeden Abend 800 Leute sind und die einfach danach an den Merch-Stand kommen und sagen, hey, danke, das war geil. Ja? Das ist der Reward, den du brauchst. Und dann geht es auch nicht mehr drum, oh, wie kann ich meine Band jetzt größer, weiter, höher, schneller machen, sondern einfach das, was du jetzt hast, auch zu schätzen wissen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis, zumindest für mich.
Bist du also so ein Vertreter der Position, dass sowas immer ganz organisch passieren muss und da eigentlich kein großer Plan hinterstecken darf, kann, wenn man so seine Band voranbringt? Weil also es gibt ja doch dann durchaus Fälle, die wahrscheinlich dann irgendwann auf dem Scheideweg stehen, so, ja, okay, wir sind jetzt quasi schon so weit, dass man überlegen könnte, es noch so weit zu pushen, dass wir das vielleicht irgendwann vollberuflich machen können oder so. Aber wie weit kann man sowas planen und sollte man sowas planen? Ne?
Ich denke, da, es ist nichts Falsches dran, einen Plan zu machen, ja, aber der Plan sollte einfach allgemein verträglich sein. Also es muss alle mitnehmen und du musst am Ende dieses Plans, unabhängig davon, ob der jetzt zu 100% funktioniert hat oder nicht, musst du happy sein mit dem, was da jetzt passiert ist. Denn es ist ja auch deine Lebenszeit, die du da reinsteckst und deine Leidenschaft. Und das muss irgendwie einen Effekt haben für dich, einen positiven. Es muss dich glücklich machen, sage ich mal. Also Worst Case ist, niemand interessiert sich für dein Album, aber du bist nach wie vor voll davon überzeugt, dass dieses Album genau das ist, was du machen wolltest. Dann ist einfach, dann ist es schon nicht für die Katz gewesen, auf gut Deutsch. Ja?
Voll. Okay, dann kommen wir mal so ein bisschen zu dieser Phase zurück, wo du dann erstmal sozusagen Abstand von allem genommen hat. Wie ist es dir währenddessen so ergangen? Wie lange ging das vor allem? Also wie haben so deine Mitmenschen zum Beispiel darauf reagiert und wie lange hast du da so mit dir beschäftigt gewesen?
Ja, los ging's während der Festivalsaison 2018. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber so ein paar Tage nach einem Gig auf einem Festival hatte ich diesen Moment, von dem ich vorher erzählt habe. Also irgendwie kann ich das nicht mehr. Und wir haben dann noch 2 Konzerte gespielt, die auf dem Plan standen. Also ich habe jetzt nicht alles gecancelt und bin nach Hause gegangen, so, sondern wir haben die Sache noch in meinen Augen anständig zu Ende gebracht, sag ich mal irgendwie. Und dann war aber, dann haben wir durch 3 Monate also nicht geprobt und es ging auch nicht um die Band. Wir hatten Kontakt, wir haben ab und zu mal so uns mal SMS geschickt und so. Und dann gab es einen Tag, da klingelt es hier an der Tür und dann stehen die Jungs vor der Tür, unangemeldet und sagen, lass uns mal spazieren gehen und so. Und da kam dann alles raus. Und dann wirklich wie in so einem schlechten Hollywood-Film mit Riesendrama. Und ich habe mich, ja, du fühlst dich ja, also ich habe mich fürchterlich beschissen gefühlt, weil ich die Jungs auch hängen lasse. Ja, ich hatte Schuldgefühle. So, ach, jetzt macht er nicht mehr mit. Ja, jetzt haben wir hier so viel investiert und alle haben so viel Bock, das zu machen. Und auch die Leute finden es cool. Es gibt eigentlich keinen offensichtlichen Grund, da jetzt nicht weiterzumachen. Und jetzt sagt er einfach, ich will nicht mehr. Ja? Das hat tatsächlich so 3 Monate gedauert, bis ich mich da halbwegs beruhigt hatte und bis ich mal wieder hier privat für mich zu Hause eine Gitarre in die Hand genommen habe. Und einfach, ich habe dann erstmal nur Covers gespielt, wollte auf keinen Fall einen Song von mir oder von uns spielen. Und dann ging es langsam so rein. Und dann kam eine Anfrage. Wir sind ganz gut befreundet mit 2 Bands, mit den Ulmer Pop-Punkern von City Kids Feel the Beat und mit den Blackout Problems. Und da kam innerhalb von vielleicht einer Woche 2 E-Mails. Das erste, hey, wollt ihr bei uns, wir spielen so eine Jahresabschlussshow in Ulm von den City Kids, wollt ihr da nicht einfach mitspielen? Völlig low profile, ihr werdet irgendwie kurz angekündigt, ihr spielt 30 Minuten und irgendwie no big deal, alles kein Drama. Und das andere war von den Blackout Problems, die uns für ein paar Tage mit auf Tour nehmen wollten im Januar darauf oder so. Und dann merkst du, wie die Augen auf dir liegen und so, ja, Nick, wir wären alle dabei. Wie ist es denn bei dir? Und dann gab es tatsächlich diesen totalen Panikmoment, so, oh mein Gott, ich muss das wieder machen. Und was ist, wenn das so schlimm wird, wie es war? Ich halte es nicht nochmal aus. Also dann verkaufe ich meine Gitarren und weiß nicht, übernehme einen normalen Bürojob und bin dann damit glücklich oder versuche damit glücklich zu werden. Und diese Konzerte waren dann einfach eine Heilung irgendwie. Also ich hatte kurz zuvor einen Song geschrieben, der heißt A Bad Few Weeks, einfach nur über das, wie es mir ging. Also der Titel ist ja viel plakativer, geht's ja nicht. Und, ja, und den haben wir da zum ersten Mal dann live präsentiert. Ich weiß noch, dass ich darauf bestanden habe, diesen Song zu spielen. Und wir haben den dann gespielt und du konntest in den Augen der Leute sehen, während wir den Song gespielt haben, dass es da jetzt Menschen im Publikum gibt, die mit dieser Sache ganz besonders was anfangen können. Also das geht ja nicht nur Musikern so, sondern jeder hat mal Phasen, wo er auch hinterfragt, was er so tut und warum er Sachen macht und ob er vielleicht Fehler gemacht hat, die er nicht wieder gut machen kann. Oder die ihn jetzt auf ewig irgendwie in eine bestimmte Ecke drücken, dass er sich so verhalten muss, wie er sich verhalten muss. Oder und das ist, glaube ich, universell. Und das hat mir unglaublich viel Mut gemacht, weil dann habe ich mich plötzlich wieder eins mit den Leuten gefühlt, die dir auch zuhören. Also nicht nur den vier Leuten, die hier auf der Bühne stehen und den anderen Szene-Dudes und Girls, die in Bands spielen und sich hier auskennen, sondern einfach auch Leute, die einfach die Musik geil finden und auf Konzerte gehen. Die können mit sowas auch was anfangen. Und das war die Heilung tatsächlich.
Ja, okay. Also einfach so dieses Gefühl von wegen, ich teile mich jetzt mit so den Leuten durch die Musik. Das ist ja dann auch spannend, dass die Verdrossenheit von der Musik irgendwie dann wieder durch die Musik geheilt wird, wa?
Ja, verrückt eigentlich, ne? Also glaubst du ja nicht, dass es geht. Also das werde ich nie vergessen. Das ist einer der Gründe, warum A Bad Few Weeks dann auch zum neuen Album jetzt die erste Single war. Da habe ich drauf bestanden. Das war das, was ich sagen wollte. Dankenswerterweise waren alle meine Bandjungs der gleichen Meinung. Ja? Aber ja, da hast du völlig recht. Also dass du fight fire with fire, so irgendwie. Es brennt und du versuchst es mit Feuer zu löschen.
Ja, hast du dich denn innerhalb dieser Phase, wo du dann erstmal nichts gemacht hast, also hast du denn gedacht, dass du es nochmal tun kannst? Oder war es, also ich finde das halt schon, irgendwie musst du ja, irgendwas muss ja schon in dir vorgegangen sein, so dass du dich quasi bereit erklärt hast, so diese Shows zu spielen.
Ja, es kam über die Wochen und Monate, das ist ja völlig cold turkey gewesen. Also du hörst einfach von heute auf morgen auf mit dem, was du seit 10 Jahren in verschiedenen Bands und seit 2 Jahren fast in dieser Band eigentlich durchgehend machst und was ein großer Teil deines Lebens ist, eigentlich dein Lebensinhalt. Damit hörst du von heute auf morgen auf und es ist, ich habe in der Zeit immer gesagt, ich habe eine Hassliebe zu Musik. Oder ich habe eine Hassliebe zu Bands oder zu diesem ganzen Band-Ding. Ich liebe im Studio sein, ich liebe zu touren, ich liebe ich liebe aufzunehmen und Songs zu schreiben, aber ich hasse einen großen Teil dieses Business-Teils und ich bin nicht der größte Freund von Social Media und das sind Sachen, die dich Zeit kosten und nerven in dem Zusammenhang und die dich einfach nur belasten. Sie haben es halt auch geschickt gemacht, meine Bandjungs, weil es erstmal hieß, lass uns, komm, spielen wir mal hier 4-5 Gigs. No pressure, keine neuen Aufnahmen hier. Einfach nur, lass uns Spaß haben. Ja? Wir 4 in dem Bus, trinken ein Bierchen, spielen ein paar Gigs. Und das, dann dachte ich mir, okay, ja, so low profile, das kriege ich hin. Mm-hmm. Und dann, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Ich wollte sie nicht hängen lassen. Und es war heilsam am Ende. Manchmal musst du über deinen Schatten springen vielleicht und dich einfach nochmal trauen. Also wenn du mit dem Fahrrad hinfällst und du dich nie wieder draufsetzt und versuchst weiterzufahren, wirst du verlernen, Fahrrad zu fahren.
Wäre es für dich gar nicht denkbar gewesen, so also eine Lösung hätte ja auch sein können, dass du dich quasi von deiner Band abkapselst und irgendwie, weiß ich nicht, Solo-Singer-Songwriter-Krams auf Soundcloud hochlädst und einfach das so aus, ich meine, die Musik muss ja nicht ganz weggehen, nur wenn man sich vielleicht aus dem Business entfernt, so, ne?
Stimmt, den Gedanken hatte ich schon immer mal wieder. Ich hatte auch den Gedanken, hey, schreib doch Songs für andere Leute. Also lass die anderen den Job machen.
Oh ja, okay.
Schreib du den Song, mach du nur noch, was dir Spaß macht und biete diesen Song Künstlern an, die nach Songs suchen und vielleicht findest du da eine Rolle. Ja? Aber am Ende ist es vielleicht auch, dass du deine eigenen Songs dann doch selber singen willst. Ich weiß nicht. Das war, glaube ich, schon auch eine treibende Kraft. Also gerade bei einem Song wie A Bad Few Weeks oder Telescope, die jetzt die Vorab-Singles zum neuen Album sind, das wollte ich selber sagen. Und dann zieht's dich wie ein Magnet wieder an.
Oh man, so ein Song-Ghostwriter hätte ich ja eigentlich auch gerne mal hier, ne? Das ist ja auch ein spannendes Thema. Aber ja, vielleicht hättest du dann wahrscheinlich auch anders geschrieben,
da gibt's,
könnte ich mir vorstellen, ne? Also,
ja. Da gibt's Leute, die ich so krass bewundere für die Vielfalt, die repräsentieren können, ja? Also, da gibt's Leute in diesem Songwriting-Zyklus, die machen auch viele Sachen für so Deutsch-Pop-Künstler oder so, wo es jetzt nicht ins Künstlerische geht, sondern das ist eher so Radio-Pop, ohne dass ich das jetzt despektierlich meine, aber eher softer und flacher so. Aber sich da reinzufühlen und irgendwie Worte zu finden, die ja eigentlich nicht deine sind, ja, um damit was auszudrücken, was dann mit anderen Leuten wieder funktioniert, finde ich faszinierend. Das ist eine eigene Kunstform.
Hm. Ja, glaube ich. Finde ich, ja, den Gedanken finde ich auch sehr spannend tatsächlich. Wie ist es denn jetzt so gerade für dich? Jetzt habt ihr ja auch ein zweites Album gemacht und wie gehst du gerade jetzt so mit dem Thema Band um, wo du jetzt diese Erfahrung im Rücken hast? Also machst du irgendwas konkret anders als vorher oder hast du einfach so das Gefühl, du hast so ein bisschen anderes Mindset, wie man heutzutage so schön sagt?
Ja, genau dieses Wort hätte ich gewählt. Also ich versuche auf ein anderes Mindset zu achten. Ich falle immer noch ab und zu in so my old ways. Ja, also es ist dann immer, ich habe die Momente, wo ich wieder eine Nachricht bekomme, dass, weiß nicht, die Tour jetzt doch nicht klappt oder jetzt hier gerade während wir sprechen, ist ja Corona auf einem der Höhepunkte. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen und solche Sachen. Und da hätte ich mich, mein altes Ich, hätte da jetzt lamentiert, so warum ich und warum wir und wir haben doch alles richtig gemacht, warum funktioniert's jetzt nicht? Aber was ich gelernt habe, ist, wenn sich eine Tür schließt, geht immer eine andere wieder auf, um noch so einen Kalenderabreißspruch zu zitieren. Aber es sind so, da ist schon was dran auch. Also wenn eine Sache nicht funktioniert, es kommt immer, wenn du dran bleibst und dran glaubst und dich da authentisch gibst, dann gibt's andere Möglichkeiten und dann wächst es, wie du vorher richtig gesagt hast, eigentlich eher organisch. Also jetzt gerade in Zeiten von Social Media ist es ja unglaublich einfach, dich nach oben zu hypen mit den richtigen Tricks und Kniffen, sage ich mal. Aber es ist halt auch nicht von Dauer, sondern das ist halt ein kurzer Funke und mir ist es lieber, wenn es ein längeres Feuer ist.
Aber hast du gerade sowas wie machst du dir gerade so langfristige Pläne oder bist du wirklich sehr so organisch eingestellt, wie wir das jetzt schon öfter gesagt haben?
So irgendwo in der Mitte. Also ich freue mich jetzt über die Veröffentlichung des Albums und über die Tourdates, die wir haben, die Konzerte, die wir spielen und alles, was so passiert. Und ich kann es eigentlich nicht erwarten, mit den anderen Jungs in meiner Band eigentlich neue Musik zu kreieren. Also es ist schon ein Feuer da, ja, aber ich versuche es eben nicht, ich versuche nicht mehr zu verkrampfen in dieser ganzen Sache.
Verstehe. Hast du, ich meine, das, was ja jetzt, glaube ich, so in deinen Zusammenbruch gegipfelt hat, waren ja eher so diese Überforderungen mit den Shows und alles insgesamt. Hast du das Gefühl, das hat sich auch irgendwie aufs Schreiben der Platte ausgewirkt? Denn so das, oder war das quasi anders als beim ersten Album? Denn da warst du ja eigentlich noch relativ content so mit dir.
Ja, da war ich auch irgendwie unbeschwerter bei dieser ganzen Sache. Also das merkst du in den Texten vom neuen Album auf jeden Fall. Was ein ganz großes Thema ist, auch für eine junge Band, ist ja eine Erwartungshaltung, die von außen kommt und die du ja auch selbst machst. Also und was die Leute denken, was jetzt von dir als Band kommen sollte oder was jetzt der nächste logische Schritt wäre. Oder da findest du sehr schnell Leute, die da sehr klare Tipps für dich haben, ob du sie willst oder nicht. Und damit umzugehen und da auch dran zu bleiben, sein eigenes Ding zu machen und sich eben nicht zu verkrampfen oder jetzt jemandem unbedingt gefallen zu wollen, das findest du auf der Platte ganz oft. Also auch, es gibt einen Song, der heißt Windshields, der sich eigentlich nur damit befasst, wie du mit Angriffen im weitesten Sinn von außen umgehst. Mhm. Also angenommen, du machst ein neues Video und jemand schreibt drunter, weil es auf YouTube einfach schnell geht und ihm das eigentlich egal ist, schreibt er drunter der größte Bullshit, den ich je gesehen habe oder sowas. Mhm. Der Typ drückt auf Enter und geht weiter. Und dich als jemand, der den Song geschrieben hat, der dieses Video gedreht hat, der wochenlang auf diesen Termin hinfiebert, der liest es und dem geht es einfach direkt in die Magengrube. Und das finde ich, das sind so Themen, die du auf dem Album immer wieder findest. Also der Umgang mit Erwartungshaltungen, mit Druck und Kritik.
Hast du das Gefühl, die Erwartungshaltungen kommen so vor allem, letztendlich vor allem so von dem, was du quasi innerlich hast? Oder geht es ganz viel auch eher so darum, was andere Leute so an dich herangetragen haben? Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, Musikindustrie. Hättest du vielleicht, wäre vielleicht alles anders gelaufen, wenn du andere Leute quasi gekannt hättest? Oder wie fühlt sich das für dich an?
Das weiß ich nicht. Also es gab, wir kannten die Leute nicht unbedingt, sondern die kamen auf uns zu. Also die haben den Kontakt zu uns gesucht, um uns dann Tipps zu geben. Also es war nicht so, dass wir, das ist ja was anderes, wenn wir Leuten, denen wir vertrauen, was zeigen und sagen, wie findest du denn das? Oder hey, wir haben die und die Idee, was hältst du denn da davon? Das ist ja was ganz anderes, wie wenn du ungefragt irgendwie Meinungen reingedrückt kriegst, weil die Leute denken, ach, das ist jetzt noch so eine kleine Band, da kann ich mich selbst noch verwirklichen, da kann ich vielleicht, da kann ich noch Einfluss nehmen, ja. Das ist wesentlich schwieriger. Und was du ansprichst mit einer eigenen Erwartungshaltung, da bist du ja dein eigener Herr. Also da gilt's wirklich, selbst an sich zu arbeiten und zu sagen, mach dich locker, Junge. Ja. So. Es muss nicht immer alles mit Plan durchgestylt sein und mit einem effizienten Endergebnis ausgestattet, sondern man kann auch einfach mal Sachen machen, weil sie jetzt gerade cool sind.
Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du mit diesen Gefühlen, die du da jetzt erlebt hast, dass du da so ein bisschen alleine dastehst? Du hast aber bestimmt auch ganz viel mit anderen Künstlern, also hast du ganz viele andere Künstler auch schon kennengelernt. Hast du da mal sowas gehört? Ist das irgendwie so ein Ding, was in der Musikindustrie relativ häufig passiert? Beziehungsweise wie gehen andere Leute damit um eigentlich?
Mein Eindruck ist, dass es viel weiter verbreitet ist als auf den ersten Blick ersichtlich und dass es viel mehr Künstler gibt in Bands, Solokünstler, auch Leute außerhalb der Musik, die mit ihrem kreativen Schaffen was erreichen wollen oder gehört, gesehen werden wollen. Da gibt es unglaublich viele, die abends zu Hause sitzen und sich denken, was zur Hölle mache ich denn jetzt falsch und die anderen richtig? Also da musst du auch immer aufpassen, denn Neid ist ja völlig unangebracht in sowas und Missgunst oder so ist jetzt nicht was, womit ich dauernd zu kämpfen habe, aber ich bekomme das mit, dass es andere Leute gibt, die Neid und Missgunst haben, die sagen, ach, die können doch nichts in der Band, keine Ahnung, weil wieso die jetzt diese Tour bekommen haben, die kennen bestimmt jemanden oder so. Also das ist schon da und das ist natürlich nicht unbedingt immer böse gemeint, sondern das ist ein Ausdruck der Unsicherheit der Leute. Und deswegen denke ich, dass ich da was anspreche, womit sehr viele Leute zu kämpfen haben und womit sich viele Leute beschäftigen.
Ich glaube, ganz viele tragen es einfach nicht nach außen, oder? Also das ist ja auch irgendwie so ein allgemeines Problem unserer Gesellschaft, dass wir ja gerade in Zeiten von Social Media irgendwie sehr darauf bedacht sind, sozusagen immer unsere guten Seiten ganz besonders herauszustellen. Müssten wir eigentlich mehr über sowas reden?
Es setzt sich ja mittlerweile, glaube ich, durch, dass man auch mal drüber reden darf, wenn man jetzt nicht weiter weiß. Und gibt dir völlig recht. Also Social Media ist jetzt ketzerisch formuliert, ist es eigentlich, du guckst anderen Leuten beim Geilsein zu, um es auf den Punkt zu bringen. Jeder stellt sich möglichst toll dar, ob das eine Band ist oder eine. Also gerade so ein Medium wie Instagram ist ja von seiner ganzen Ausrichtung her nur darauf aus, anderen Leuten zu zeigen, wie genial jetzt gerade dein Leben ist. Und und das ist einfach, also das zwingt die Leute dazu, sich ein Image zuzulegen oder die wollen dann auf eine bestimmte Art und Weise wirken im Netz. Ich sage nicht, dass wir da gefeit davor sind. Also auch eine Band, wir machen uns da auch Gedanken drüber. Wir benutzen Social Media auch. Aber wir gehen auch, ich finde auch große Supermarktketten scheiße und gehe trotzdem da ab und zu einkaufen. Also wir spielen da schon mit, ich nehme mich da nicht aus, aber es ist sicher problematisch und mit Vorsicht zu genießen.
Ja, ich finde es auch so schwierig, damit umzugehen. Also auch kann ich auch mal irgendwie aus meiner privaten Sicht so sagen, weil also ich finde soziale Netzwerke eigentlich eine schöne Sache und ich will die auch nicht missen. Aber das ist so, ich merke so, dass ich also ich meine, es ist nicht so, als also mein Leben ist eigentlich, ich bin echt richtig zufrieden mit meinem Leben, kann ich mal so selbstbewusst sagen. Aber das
ist doch super.
So, dass ich natürlich das ist richtig super, ja. Und trotzdem habe ich natürlich auch Momente, die dann aber halt nicht auf den sozialen Medien stattfinden. Und das finde ich eigentlich lamentiere ich da immer so drüber. Aber andererseits weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mich vor, weiß ich nicht, meinen knapp 400 Instagram-Followern oder so, die ich zum Teil gar nicht kenne, ob ich mich vor denen irgendwie, also vor denen will ich mich ja auch nicht öffnen so und gleichzeitig posaune ich irgendwie raus, was ich wieder Tolles für Zeitschrift XY geschrieben habe oder so. Das ist irgendwie auch, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das eigentlich gesund machen soll. So, das finde ich gar nicht so einfach. Ja.
Ich denke, da gibt's keinen Masterplan, aber verstehst du, ich werde das nie mehr vergessen. Ich kann mich an eine Instagram-Story erinnern, die ich auf unserem Band-Account mal gesehen habe von einem Mädchen oder einer Frau, der wir da folgen. Das muss jemand anders gemacht haben, ihr zu folgen. Ich kannte sie nicht. Und das war zu der Zeit, als es diese großen Buschfeuer in Australien gab, hier vor ein paar Wochen oder Monaten. Und dann hat die eine dreiteilige Instagram-Story gepostet, wo die erste Story waren zusammenschlagende Weingläser, wo irgendwie drunter stand Hashtag Party. Ja. Dann kam ein 10-sekündiger Spendenaufruf für das Feuer in Australien und dann kam wieder ein Foto von ihrer Party. Und da weiß ich noch, dass ich es mir angeguckt habe und mir dachte, warst du jetzt kurz für 10 Sekunden betroffen? Und jetzt geht's wieder. Also jetzt hast du deinen Aufruf gestartet. Das ist gut gemeint. Ich will das nicht schlecht machen. Aber man darf sich, also das ist was anderes als Leute, die sich tagtäglich für eine Organisation wie Greenpeace engagieren und für die auf die Straße gehen, für die in der Welt unterwegs sind. Das ist Engagement. Es ist wahnsinnig einfach, schnell was zu posten. Das ist für mich nicht wirklich ein Engagement. Das ist gut gemeint, aber halt auch nicht mit der Dedication, wie andere Leute arbeiten. Und das ist so mein Problem mit Social Media, dass es halt alles unglaublich oberflächlich ist und es von dir auch erwartet wird, oberflächlich zu sein. Kleines Beispiel, auch Podcasts sind ja eigentlich so ein Ding, das aus der Social Media Ecke auch so mitkommt, ja, mhm. Also das ganze Format, das ist natürlich was ganz anderes. Du kannst im Podcast viel tiefer in Dinge einsteigen, deswegen jetzt soziale Dinge, die im Netz passieren, zu verurteilen, läge mir fern, ja, aber es gibt halt bessere und schlechtere.
Hast du das Gefühl, man kann da irgendwie so ein Spagat hinkriegen? Also ich meine, man muss es ja nicht perfekt machen, aber irgendwie, gerade auch so als Band, würde mich, denkt ihr darüber nach so eigentlich? Oder ist das echt noch so?
Auf jeden Fall. Rand? Nein, wir denken eigentlich viel zu viel drüber nach, musst du sagen. Wir würden uns lieber mit neuen Songs beschäftigen oder mit irgendwie einer coolen Show für die nächste Tour oder irgendwie was aufziehen. Aber du musst dir halt auch Gedanken machen, okay, du hast jetzt ein Video, du hast eine neue Single, die kommt jetzt raus. Was könnt ihr denn auf sozialen Netzwerken machen, um Aufmerksamkeit für euch zu erregen? Und das ist nichts Verkehrtes. Also auch, das ist halt die moderne Form der Pressearbeit irgendwo. Pearl Jam haben es in den 90ern auch gehasst, mit der Presse zu reden, aber sie haben es trotzdem gemacht, weil es halt part of the job war. Mhm. Und das, so sehen wir es tatsächlich auch. Also wir machen auch mal lustige Sachen und auch mal was, was jetzt eher so aus dem Nähkästchen ist, aber was unglaublich zeitintensiv ist, ist die Social Media für eine Band in eine gewisse Richtung zu ziehen und dort auch eine Geschichte zu erzählen. Weil wenn du es machst, willst du es ja auch richtig machen und auch das dann nutzen und deinen Followern da auch was mitgeben. Ja? Und dann ist es eigentlich eine eigene Kunstform wieder. Also ganz bekannt sind Sänger wie Louis Capaldi, der eigentlich, ich würde fast sagen, der zieht seine Hörer über seine Social-Media-Kanäle zu sich und nicht, also da gibt es Leute, die fanden den erstmal cool auf Instagram, bevor die sich die Mucke angehört haben und fanden den dann auch cool als Sänger und fanden die Songs toll und sind jetzt Fans, ja. Aber ursprünglich war der ultra witzig auf seinem Social-Media-Account. Und das ist halt, da sind wir, glaube ich, da sind wir in jetzt bei Cadet Carter, sind wir da zu sehr mürrische Mucker. Also wir wollen halt irgendwie, wir sind die Band, wir wollen irgendwie durch Musik überzeugen. Und wenn wir was aus unserem Proberaum posten oder so, dann ist das meistens nicht sehr durchdacht, sondern dann ist es einfach, da ist kein Marketingplan dahinter, sondern dann wird es halt mal gemacht.
Ja, aber ist doch eigentlich mega geil, oder? Gerade wenn du so meintest, eigentlich hast du irgendwie zwischendurch mal den Bezug dazu verloren, die Musik wegen der Musik zu machen.
Ja, völlig, völlig richtig. Und ich habe dann auch in der Zeit übrigens auch aufgehört, soziale Netzwerke zu benutzen, also auch privat. War für mich kein Thema mehr, ist für mich Hand in Hand gegangen. Ich wollte einfach diese Darstellung nicht mehr. Und jetzt werde ich so nach 1,5 Jahren, werde ich langsam wieder warm damit und fühle mich nicht komplett unwohl dabei, mir eine Kamera ins Gesicht zu halten und ein kurzes Statement für unseren nächsten Gig abzugeben oder sowas. Aber das hat lange gedauert. Ich wollte das nicht. Das hat sich dann entwickelt, weil ich mir dachte, okay, du kannst es richtig nutzen und dann macht es auch Spaß und dann ist es auch kein so ein toxic place, diese sozialen Netzwerke. Du musst es halt auch richtig bespielen.
Ja, ich musste vor E-Mail-Gespräch oder so, musste ich auch derbe an so beim Thema Erwartungshaltung und so, musste ich derbe an diese Internet-Gurus denken. Ich weiß nicht, ob dir das bestimmt schon mal begegnet ist. Irgendwie so Typen, die so mit so schicke Anzüge tragen und dann irgendwas von Motivation schreiben und so. Und
so Life-Coaches so meinst du und so.
Ja, genau, so Life-Coaches.
Ja,
Guru ist wahrscheinlich ein bisschen.
Die sind für mich, aber, sowas ist für mich die dunkle Seite der Macht. Also das ist für mich das Schlechteste, was aus diesen sozialen Netzwerken hervorkommen kann. Jemand, der es schamlos ausnutzt und mit irgendwelchen Binsenweisheiten hier versucht, die Leute spirituell zu berühren, mit irgendwelchen nichtssagenden Statements.
Mhm. Ja. Wie ist es bei dir jetzt gerade so? Hast du eigentlich, hältst du es eigentlich für ausgeschlossen, jetzt wo du so eigentlich total wieder in diesem im Band-Business drin bist sozusagen. Ist es eigentlich für dich total ausgeschlossen, dass das nochmal passiert?
Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Also es gibt Momente, wo ich's im Nacken spüren kann, so ein bisschen.
Ja.
Aber sie sind nicht sehr häufig und sie werden meistens durch den Versuch, positiv zu denken und sich, wie ich es vorher jetzt schon mehrfach erwähnt habe, und sich an den tollen Sachen, die man erleben darf, wenn man sich an denen aufrichtet, dann gehen diese Dämonen zurück. Aber die sind da, also ich kann es nicht komplett ausschließen.
Ich finde das immer so spannend, also du hast ja schon angesprochen, ne, dass so ganz viele Leute, die wir jetzt im Podcast schon hatten, auch immer so diesen Spagat hatten und dass ganz oft so diese Business-Seiten eigentlich eher unangenehm ist, aber dass trotzdem irgendwie so die Musik scheinbar so stark ist, dass die Leute irgendwie bereit sind, das zu erleiden. Das finde ich doch, oder erleiden ist vielleicht zu viel, aber das finde ich doch auch irgendwie ein schönes Signal.
Aber so. Sie nehmen es, ja, total, also hast du völlig recht, sie nehmen es in Kauf, sag ich mal, oder sie versuchen ihren Weg da zu finden und alles für die Musik. Also das ein größeres Kompliment für die Kraft von Musik gibt es ja gar nicht, als dass jemand da bereit ist, Sachen zu erdulden, die er sonst einfach nicht haben wollen würde. Oder wo er sagt, das ist sowas von gegen mein Naturell, aber ich spiele da jetzt mit, weil ich glaube so sehr an die Musik, die ich mache.
Wär's da eigentlich denkbar gewesen? Also glaubst du, es gibt ein realistisches Szenario, in dem du wirklich komplett aufgehört hättest mit Musik?
Es gab eine Zeit, wo ich mir das dachte. Also die größte Strafe für mich war früher, wenn ich gezwungen wurde, auf irgendwelchen Partys die Gitarre rauszuholen und dann irgendwie, weiß nicht, Songs zu schmettern. Ja, das war so richtig.
Spiel mal dieses, Wonderwall.
Hey, komm, Nick, spiel mal Wonderwall. Genau darauf wollte ich raus. Und das war die größte Strafe für mich. Und das war, ich habe es gemacht oft und ich kann, ja, jeder kann Wonderwall spielen. Habe dann auch mal ein paar Songs von uns eingestreut und so. Aber eigentlich habe ich es nicht gern gemacht. Und ich habe dann gemerkt, als ich nicht mehr mit der Band aktiv war, dass ich die Gitarre freiwillig mitgenommen habe. Irgendwann.
Ja.
Und irgendwie so, hey, let's sing a song, ja, und dann irgendwie ganz komisch, völlig gegen, also wenn mir das vor 4 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Deswegen, daran merkst du schon, dass zumindest der Wunsch, Musik zu machen und irgendwie das mit Leuten zu teilen, der war schon irgendwie noch da, aber war halt vielleicht nicht mehr, zumindest zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Interesse dran, auf einer Bühne zu stehen oder die Arbeit zu machen, die so eine Band mit sich bringt. Das kam erst später wieder. Das ist auch gewachsen. Und dafür habe ich jetzt, würde ich sagen, ein wesentlich gesünderes Verhältnis zu der ganzen Sache.
Ich glaube, wahrscheinlich hast du diese Erfahrung irgendwie auch gebraucht, kann ich mir vorstellen, so als Bereicherung.
Denke ich auf jeden Fall. Also ich möchte es nicht missen, ich will es nicht nochmal machen. Aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und ich bin auch sehr froh, dass es einen Weg zurück gab. Ja, also ich kann auch nicht ausschließen, dass ich nicht in 10 Jahren dann hier sitze und mir gedacht hätte, was wäre, wenn? Oder, oh, da hast du vielleicht zu früh die Flinte ins Korn geworfen oder so. Also hätte auch passieren können.
Auf jeden Fall geil, dass du dabei geblieben bist. Und wir freuen uns, glaube ich, alle sehr, dass wir auf jeden Fall noch ein zweites Album von euch hören. Und insofern bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal ganz herzlich, dass du dabei geblieben bist und dass du auch bei mir gewesen bist, Nick. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und mir bleibt jetzt am Ende noch zu sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer, dann könnt ihr diesen Podcast gerne abonnieren. Muss dazu sagen, aktuell dank Corona wissen wir gerade noch nicht so ganz, wie das in den nächsten Monaten weitergehen wird, aber es schadet auf jeden Fall nicht zu abonnieren, denn dann bleibt ihr bei allem Weiteren auf dem neuesten Stand. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich dann aufs nächste Mal und bis bald, auf Wiedersehen. Tschüss!